Kann ich mich gut hören? Und gut sehen?
Ja, ne? Also nur für alle. Ne? Ich bin ja auch immer noch offen für Input. Ich bin ja heute eigentlich mit Krawatte gekommen. Ich komme ja gerne mit Krawatte. Ich trage ja eigentlich sehr gerne Krawatte, ja. Und hatte auch extra in Abstimmung an meine Schuhe die Krawatte angepasst. Aber gut aussehende Schwestern haben mir gesagt, dass die nicht zu meiner Hose passt. Deswegen soll ich die viel, viel lieber abnehmen. Also wenn jetzt irgendjemand daran zweifelt, dass ich nicht offen für Input bin, ja, das habe ich ja jetzt hier wohl offensichtlich widerlegt. Aber ich lasse die hier so als Erinnerung an meine temporäre Demut, lasse ich die hier mal so hängen, ja. Und meine temporäre Demut geht sogar weiter, ich lerne, ja. Letzte Woche hatten wir eine hervorragende Predigt vom Jörg. Mit einer unglaublich guten Einleitung. Und ich habe gesagt, ich kopiere das jetzt einfach. So, aus welchem Film stammt dieses Foto? Es ist ein ganz, ganz wichtiger, zentraler Ort des 21. Jahrhunderts. Und es ist ein unglaublich guter Film, jedenfalls so für oberflächliche Charaktere wie mich. Also, ich habe eine Packung Knoppers dabei. Wer den Film errät, der kriegt einen Knoppers am Ende des Gottesdienstes. Ja, das ist aus James Bond. Mensch, ist doch ganz klar. Das Pudong Airport in Shanghai. Hat zwar nichts mit der Predigt zu tun, aber ich finde, es ist eine gute Einleitung gewesen, was der Jörg letzte Woche gemacht hat. So, aus welchem Film stammt das? Ja, das hat jetzt mit der Predigt zu tun. Genau. Aber bevor ich auf das Bild eingehe und bevor ich auf den Zusammenhang zur Predigt eingehe, Gedenke des ganzen Weges, Titel der heutigen Predigt. Und eine Stelle aus dem Deuteronomium, 5. Mose, mein Latein, nicht so gut. 5. Mose 8. Vers 2. Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr dein Gott geleitet hat. Diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und es ist, umso älter ich als Christ werde, umso mehr stelle ich fest, dass ich immer wieder mit Herausforderungen konfrontiert werde. Und dann fragt man sich, was soll das alles? Ich habe doch gedacht, mein Leben sollte einfach und schön werden. Ich bin Christ geworden, ich folge Jesus nach. Und dann wirst du hier mit solchen Sachen herausgefordert, wo Gott mit den Israeliten spricht und ihnen sagt, guck mal, das Ganze, was um dich herum passiert, ist alles kein Zufall. Passiert nicht nur so, sondern hinter all dem Ganzen steckt immer wieder ein Sinn, steckt immer wieder ein Plan, wo ich damit konfrontiert werde, wer ich eigentlich bin und was ich eigentlich will. Ich habe diese Stelle mal vor, ich würde jetzt sagen, 5 Jahren in der Predigt benutzt, zu einer Situation, da habe ich damals, als ich einen Job an der Uni angefangen habe, habe ich meinen Dauerauftrag eingerichtet für meine Kollekte und dann war irgendwann so lange wird mein Arbeitsvertrag dauern, also richte ich mal so lange den Dauerauftrag ein. Gehaltserhöhung gibt's an der Uni nicht, also von daher wird sich meine Kollekte wahrscheinlich nicht wirklich ändern. So, und dann war dann irgendwann der Dauerauftrag, der Job vorbei und der Dauerauftrag vorbei. Und dann mich so gewundert damals, Mensch, du musst ja irgendwie sparsamer leben, es bleibt immer ein bisschen Geld übrig am Ende des Monats, jetzt kann ich öfter mal essen gehen mit meiner Frau, um dann festzustellen, oh, du hast die letzten 5 Monate keine Kollekte gezahlt. Ah, daher kommt dein Wohlstand. Und dann mit dieser Stelle war ich dann konfrontiert, oh, bin ich bereit, mein Versprechen, das ich gegeben habe und das ich jetzt vielleicht die letzten 5 Wochen gerade nicht so eingehalten habe, dann an Gott zurückzuzahlen, was ich ihm versprochen habe. Es hat dann ganz schön wehgetan, so da angefangen zu rechnen, Sebastian, was hast du da die letzten Monate nicht gemacht? Genau, so, spannenderweise ist mir vor 2 Monaten wieder passiert, Dauerauftrag zu Ende, ausgelaufen, 2 Monate keine Kollekte bezahlt. Das Schöne ist, wenn dir das dann öfter passiert, dann geht das irgendwie leichter. Ne? Was Jesus uns verspricht, Hebräer 12, ich glaube Vers 11, Können wir uns nochmal, können wir aufschlagen, Hebräer 12, Vers 11. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Denen aber, die dadurch geübt sind, bringt sie Frieden und Gerechtigkeit. Also das heißt, wenn wir in Herausforderungen geübt sind, wenn sie uns regelmäßig passieren, dann fällt uns das im Leben sehr viel einfacher. Und das ist jetzt eine ganz, ganz kleine Situation, wo dann mein Herz geprüft wird, bin ich bereit, meinen Zehnten zurück an Gott zurückzugeben, den er mir vorher bereitet hat. Aber ich glaube, das widerfährt uns ja eigentlich in so vielen Aspekten von unserem Leben. Das passiert dir in Geduld, das passiert dir in Demut, die ist dann manchmal temporär vorhanden, ne? Nur temporär. Das passiert uns in Liebe, in Opferbereitschaft. Und dann immer wieder kommen neue Herausforderungen, wo du dich fragst, warum passiert mir das eigentlich? Und dann sagt er, ja, warum? Ich will dein Herz herausbringen. Ich will dir helfen, dass du siehst, wer du bist und dass du dich weiterhin veränderst. Ne? Das, was Klaus gerade gesagt hat, dass du halt, weil du Christ bist, egal wie lange du dabei bist, egal wie alt du bist, du wirst und kannst dich verändern, weil Gott dich formen will. Und er redet zu dir als Sohn, als Tochter, selbst mit 80, mit 90 Jahren will er dich als Sohn und als Tochter weiter formen und weiter verändern. So, und das kann man natürlich jetzt so sehr gut von dieser einen Seite, das ist ja super, und das ist meine Verantwortung, das ist meine Herausforderung, der will ich begegnen. Und dann kann ich dieser Bibelstelle sehr stark aus der Pflicht heraus begegnen. So, das ist meine Pflicht, das muss ich machen, so verändere ich mich. Das ist auch ganz okay, das funktioniert bei mir so ein paar Wochen, ein paar Monate, ich immer mal wieder. Und es ist auch gut, mich an meine Pflicht zu erinnern. Ich merke das auch sehr gut, meine Geschwister um mich herum an ihre Pflicht zu erinnern. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, Studenten-WG, ne? Erinnere die Brüder an die Pflichten in der WG. Es funktioniert schon, das Leben verändert sich dadurch. Helge kann heute so gut das Bad putzen und Domi ist mir immer noch dankbar dafür. Von daher, lebenslange Freundschaften baut man dadurch auf, wenn man Geschwister an ihre Pflichten erinnert. Nicht unbedingt mit der direkten Person, aber die indirekt davon profitieren, mit den anderen. Ja, der Helge war demütig, der ist immer noch demütig. Deswegen ist es eine Freude, mit ihm zusammen zu sein. Aber das Problem ist, mit der, die Pflicht, die motiviert mich nicht ewig. Und deswegen will ich mal dich motivieren, dass du dich wieder auf den Traum Gottes einlässt. Gott ist ein Träumer. Ne? Ja. Römer 1, 18, Vers 20, da steht da drüber drin, dass Gott uns die Schöpfung gegeben hat. Mit ihrer Tiefe und mit ihrer Breite, dass selbst der Ungläubige erkennt, dass das Ganze um ihn herum kein Zufall ist. Das ist die Mecklenburgische Seenplatte. Ne? Also eine Perle der Schöpfung Gottes. Und da bin ich aufgewachsen. Das hilft einem, damit konfrontiert zu sein, dass es irgendwas Größeres geben muss als sich selbst. Läufst da so durch diese 500 Jahre alten Buchenwälder und denkst so, meine Güte, das kann doch kein Zufall sein. Dann habe ich in meiner Doktorarbeit mich mit so Mikropartikeln auseinandergesetzt und du baust neue Mikroskope, um einfach immer tiefer ins Detail reinzugucken und du schaust dir das an, wie komplex das ist, wie perfekt das ist und denkst, das kann doch kein Zufall sein. Und du schaust dahinter und du siehst, es muss einen Architekten geben. Es muss einen geben, der wirklich Liebe fürs Detail hat. Der wirklich darüber nachgedacht hat, dass alles sehr, sehr gut ist. Gott ist ein Träumer. Und die Schöpfung um dich herum ist kein Zufall. Gott hat da wirklich einen wundervollen Plan als Architekt. Du kannst ihn nicht nur in Mecklenburg die Schöpfung erleben. Wir waren auch in unserem zweiten Hälfte des Urlaubs, nachdem wir eine Woche in Mecklenburg waren, dann auch eine Woche in den Alpen, auch in Bayern. Ne? Mathis hat auch ein weiches Herz bekommen. Mit Gnade und Geduld von Gott, weil überall. Unglaublich. Wenn ich denn irgendwie in Indien bin, wenn du da in dem Urwald bist, dann kommen dir da Elefanten entgegen. Du bist einfach total beeindruckt, mit was für einer Vielschicht, mit was für einer Vielzahl an Kreativität Gott gearbeitet, Gott geschaffen hat. Und er sagt ganz klar, ist kein Zufall. Und eigentlich, wenn du dir das ganz genau anguckst, er hat es auch deswegen so geschaffen, damit wir verstehen, dass er ist und dass er groß ist und dass er einen Traum hat. Und dass er das nicht irgendwie einfach nur so macht, sondern dass er wirklich mit Liebe fürs Detail sich um jeden Einzelnen kümmert und um jeden Einzelnen sorgt. So, jetzt bin ich da aufgewachsen. Ne, mit all dem Wasser, mit all den Seen, wunderschön. Und dann hast du Träume in deinem Herzen. Einer meiner Jugendträume, einer meiner Kindheitsträume war, ich wollte Modellboote bauen. So als kleines Kind, abends vorm Einschlafen, so wenn ich dann in meinem Bett gelegen habe, da habe ich mir angefangen so auszumalen, oh, ich hätte gerne so ein Modellboot. Und dann so mit Fernbedienung auf der Mecklenburgischen Seenplatte lasse ich mein Boot so durch die Gegend fahren. Da war ich vielleicht so 6, 7 Jahre alt. Und dann redest du natürlich mit deinen Eltern und mit deinen Großeltern darüber. Modellboote gab es nicht so viele, Bausetzkästen, damals in den schließenden 80ern der DDR. Meine Großeltern haben sich total bemüht und dann haben sie mir einen Baukasten von der Concorde mitgebracht. Ja, dieses Überschall-Passagierflugzeug. So, ich dann so voller Begeisterung dann diesen Bausatz bekommen und habe dann meinen ersten Modellbausatz gebaut, die Concorde. Das ist die mit dieser Kippnase, die konnte man abkippen, wegen der Turbulenz, damit das Flugzeug an bestimmten Punkten schneller fliegen kann. Können wir uns mal gerne über Strömungsmechanik unterhalten. Ganz spannendes Thema. Ne, Gott ist einfach in jedem Detail wiederzufinden. So, aber ich dann so mit meinen 7, 8 Jahren setze mich an den Modellbaukasten ran. Fange an zu bauen, fange an das Zeug zusammenzukleben. Die Klebnähte sind nicht gerade so sauber, wie ich das hinkriege. Bin nicht so gut mit meinem Pinsel. Ich hatte in Kunst nie eine bessere Note als eine 3. Ich habe einfach keine ruhige Hand. Und dann klappte die Nase immer unkontrolliert ab. Er war total enttäuscht. Mein erster Modellbausatz, die Concorde, tolles Flugzeug. Es sah überhaupt nicht aus, als es fertig war, wie auf der Packung. Ich habe danach nie wieder Modellbausätze angefasst. Ich habe nie ein einziges Modellboot in meinem ganzen Leben gebaut. Warum erzähle ich das? Naja, wir haben als Kinder Träume gehabt und dann waren wir mit der Realität konfrontiert. Das ist gar nicht so schlimm als Kind. Da kommen ganz viele neue Träume. Also ich habe diesen Modellbaukastentraum dann abgehakt und habe mich dann neuen Träumen zugewandt, ganz ohne Probleme. Das hat mir jetzt nicht irgendwie psychologisch nachhaltig geschadet. Ich merke das an meinen Kindern, wenn ich die im Mai frage, was wollt ihr zu Weihnachten haben, und wenn ich die im Juni frage, was wollt ihr zu Weihnachten haben, und wenn ich im August frage, was wollt ihr zu Weihnachten haben, bekomme ich 3 lange Listen, die sich komplett unterscheiden. Innerhalb von 4 Wochen neue Träume. Ich muss einfach nur den Zeitpunkt kurz vor Weihnachten gut abgreifen, damit sie dann voller Begeisterung Weihnachten sind, weil das ist, sie bekommen haben, was sie sich da gewünscht haben. So, also als Kinder kriegen wir immer wieder frische Träume, das Leben macht Spaß, dann wenden wir uns dem nächsten Traum zu, auch wenn uns die Realität eventuell mal enttäuscht hat. Naja klar, wir werden natürlich reifer, wir werden älter und die Träume wandern von Modellbooten zu konkreteren Lebenszielen, Lebensträumen. Und auch da gibt es dann auf einmal Konfrontation mit der Realität. Und das erleben wir in unserem Leben, das erleben wir als Christen. Als ich 19 Jahre alt war, gerade bekehrt war, ich dachte so, neues Leben, so viele Enttäuschungen erlebt, ne? War 19 Jahre alt, gedacht, ich habe schon so lange in dieser Welt gelebt, schon so viele Enttäuschungen gehabt, so viele Freundschaften mit Frauen, mit meinen Lehrern, ich habe so viele Enttäuschungen gehabt in dieser Welt. Jetzt kann ich endlich meine Träume leben mit Jesus. Und dann so ein paar Jahre später merkst du, ah ja, auch als Christ, es kommen Enttäuschungen, es kommen Herausforderungen. Und am Anfang bist du angetreten, die Welt zu retten, die Welt zu verändern, die Welt vor der Menschheit zu retten und deinen Traum zu leben. Und dann findest du dich dann irgendwann wieder. Und dann hast du ganz, ganz viele Probleme. Neue Probleme, andere Probleme. Musst dir darüber Gedanken machen, haben meine Kinder die richtigen Turnschuhe für den Sportunterricht? Auf welche Schule sollen sie gehen? Was für eine Probleme haben sie mit den Freunden an der Schule? Auf einmal ganz viele, ganz neue Probleme. Und du hast das Gefühl, die fressen dich auf. Ersticken dich. Ich gehe unter in meinem Alltag. Ganz viel klein, klein. Und verpasse eigentlich, was am wichtigsten war. Das, was Jörg letzte Woche gesagt hat, Sprüche 4, auf das Herz aufpassen und irgendwie wird mein Herz dann irgendwie so eingespannt von einem Geflecht von Anforderungen, Problemen und Herausforderungen. Aber das ist ja nicht so, dass uns das als Einzigen passiert, sondern das ist schon ganz oft passiert. Eine Stelle, die uns allen sehr, sehr gut bekannt ist, im 1. Samuel wollte ich dazu benutzen. Kapitel 17. Und ich habe die Stelle im März beim Leitertreffen in München auch dazu benutzt, um über unsere Träume zu reden und über die Herausforderung, unseren Traum am Leben zu erhalten und unseren Traum wirklich mit Gott zu leben. Das ganze Leben ist eine Herausforderung. Das ganze Leben ist gespickt immer wieder mit Versuchungen, immer wieder mit Problemen, die mir helfen, mein eigenes Herz zu reflektieren, die mir immer wieder helfen, damit in Berührung zu kommen, wer ich wirklich bin. Und Gott möchte mich eigentlich mitnehmen in seinen Traum. So, 1. Samuel 17. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Schlachtfeld. Ein ähnliches Schlachtfeld erleben wir im 1. Samuel 17. Verse 1 bis 4, dann 11. Ich fasse das ein bisschen zusammen. Das ganze Kapitel ist spannend. Ihr kennt das, David und Goliath. Ich kürze das ein und lese die Verse vor, die dort auch dran stehen. Die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf, kamen zusammen bei Socho und Juda und lagerten sich zwischen Socho und Azekah bis Ephes-Dammim. Und Saul und die Männer Israels kamen zusammen und lagerten sich im Eichgrund und rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Die Philister standen auf einem Berg jenseits und die Israeliten auf einem Berge diesseits, sodass das Tal zwischen ihnen war. Da trat aus den Reihen der Philister ein Riese heraus mit Namen Goliath aus Gad, 6 Ellen und eine Handbreit groß. Und als Saul und ganz Israel die Rede des Philisters Goliaths hörten, entsetzten sie sich, fürchteten sich sehr. Und dann Vers 16. Und das passiert dann irgendwie 40 Tage lang. Die Philister kamen heraus früh morgens und abends, stellten sich hin, 40 Tage lang. Und Vers 20, zweite Hälfte. Das Heer Israels aber war ausgezogen, hatte sich aufgestellt zum Kampf. Sie erhoben das Kriegsgeschrei und Israel und die Philister hatten sich aufgestellt, Schlachtreihe gegen Schlachtreihe. Also was sehen wir dort auf dem Bild? Ist im Grunde genommen zwei Heere, die sich gegeneinander bekämpfen. Was ist hier die historische Situation? Also die Philister sind in Israel einmarschiert, auf dem Gebiet von Juda, und sie wollen Israel erobern. Und Israel hat sich gerüstet, alle Krieger sind zusammengekommen, haben sich auch aufgestellt, wollen natürlich Israel verteidigen. Und dann kommt da halt dieser Riese Goliath heraus, also dieser übernatürlich große Mann, brüllt, dass er bereit ist, die ganze Schlacht nur in einem Zweikampf entscheiden zu lassen. Dass wenn einer von den Israeliten es wagt, gegen ihn zu kämpfen, dann wird er bereit sein, nach Ausgang dieses Zweikampfes den ganzen Krieg entscheiden zu lassen. Aber eine ganz tolle Situation, kann man sich hervortun als Held. Großartige Situation, was passiert? Die Israeliten denken so, na, das ist ja nicht so schön. Nee, lass mal lieber abwarten. Und da muss man sich vorstellen, also das ist Israel, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie am Anfang ihres Lebens, oder Israel hat ein paar Jahre Erfolg, Saul ist König geworden, Saul hat das ganze Volk strukturiert, er hat das wirklich organisiert, er hat Ordnung hereingebracht, er hat denen wirklich in diversen Schlachten geholfen, die haben sich verteidigt, die waren wirklich erfolgreich in ihren Kriegen gegen die Philister. Da ist Jonathan, der Sohn von Saul. Ist ein echter Held gewesen in diesen Kriegen. Ne? Wir erinnern uns, da gibt's eine Szene, da sagt er so zu seinem Waffenträger, lass uns mal raufgehen und wenn Gott sie uns in die Hand gibt, dann werden wir sie erschlagen. Wenn Gott sie uns nicht in die Hand gibt, dann sind wir unserem Schicksal halt ausgeliefert. Also der voller Zuversicht da eine halbe Armee alleine niedergemacht hat. Kannst du nachlesen im 1. Samuel, 500.000 Israeliten waffenbereit zu diesem Zeitpunkt. Riesiges Heer. Kannst du nachlesen im Richter, da gab's Spezialeinheiten in Israel. Steinschleuderer, die waren so gut, die konnten mit ihrer linken Hand das Haar auf dem Haupt ihres Gegners spalten. Da gibt es ganze Schleuderereinheiten. Und die stehen da, aufgereiht, in Rüstung, mit Schild, Schwert, Speer, Schleuder, Steinen, bereit zum Kampf, schreien sogar jeden Morgen das Kriegsgeschrei. Nichts passiert. Du siehst also, du hast das Gefühl, du bist vorbereitet auf dein Leben, du hast eigentlich das Wissen, du hast die Erfahrung, du hast die Strukturen um dich herum und trotzdem hast du das Gefühl, die Herausforderung vor dir paralysiert dich. Das ist dem ganzen Volk Israel passiert. Wunder dich nicht, wenn das dir persönlich passiert oder deinem Bibelkreis oder auch mal uns als Gemeinde. Aber dann gibt's ja nun Gott sei Dank Gott, der eingreifen will. Also zum einen, glaube ich, ist mir erstmal wichtig, aus dieser Geschichte heraus immer wieder sich vor Augen zu halten, wenn ich so erschlagen mich fühle von den Herausforderungen in meinem Alltag, dann ist das normal, das passiert. Die Frage ist nur, wie gehe ich damit um? 1. Samuel 17, Vers 17. Isai aber sprach zu seinem Sohn David: Nimm für deine Brüder diesen Scheffel geröstete Körner, diese 10 Brote, bring sie eilends ins Lager zu deinen Brüdern. Und diese 10 frischen Käse bringe dem Hauptmann und sieh nach deinen Brüdern, ob es ihnen gut geht, und bringe auch einen Unterpfand von ihnen mit. Saul und sie und alle Männer Israels sind im Eichgrund und kämpfen gegen die Philister. Da machte sich David früh am Morgen auf, überließ die Schafe einem Hüter, lud auf, ging hin, wie ihm Isai geboten hatte, kam zum Lager. Das Heer aber war ausgezogen und hatte sich aufgestellt zum Kampf, und sie erhoben das Kriegsgeschrei, und Israel und die Philister hatten sich aufgestellt, Schlachtreihe gegen Schlachtreihe. Und jetzt kommt jemand völlig unvorbereitet oder unvoreingenommen in die Situation. David. Und Gott benutzt ihn und will wirklich eingreifen. Und das ist auch wiederum, was uns helfen kann, dass Gott wirklich Menschen benutzt in meinem Leben, um einzugreifen. Wenn ich in so einer Situation bin, festgefahren, ich habe das Gefühl, ich komme nicht weiter, habe das Gefühl, ich bin paralysiert, der Alltag um mich herum erschlägt mich, braucht es eventuell einen David, der dich herausholt, der mit seinen jungen Jahren eingreift und dir Gott wieder zeigt. Lass uns mal schauen, was passiert. 1. Samuel 17, Vers 42. Und der Philister sprach zu David, also David stellt sich ihm jetzt im Zweikampf. Der Philister aber kam immer näher an David heran und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister aufsah und David anschaute, verachtete er ihn, denn er war noch jung und er war bräunlich und schön. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? Und der Philister fluchte dem David bei seinem Gott und sprach zu David: Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel geben und den Tieren auf dem Felde. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israel, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt inner werde, dass Israel einen Gott hat. Und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hände geben. Gott greift ein. Durch einen David. Und ich habe so das Gefühl, am Anfang meines Christseins war es so ganz einfach, mich mit David zu identifizieren. Da war ich 19, ich mich erinnern an eine Karte 2002, die ich von Miri bekommen habe, wo sie gesagt hat: Ich sehe David in dir, wie du mutig bist, wie du vorangehen willst, wie du Sachen erobern willst für Gott. Und da dachte ich so: Ja, genau, ich werde jetzt David sein und ich werde David sein für den Rest meines Lebens. Leben ist großartig. Lasse die Herausforderung kommen. Naja, ein paar Jahre später stellst du fest: Ich stecke fest. Ich komme nicht mehr voran. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß gar nicht, wie ich meinen Alltag bewältigen soll. Ne? Die ganzen komplexen Probleme. Du hast auf einmal Kinder. Du hast ganz andere Herausforderungen auf der Arbeit, ganz andere Herausforderungen in der Gemeinde. Die Gemeindestruktur hat sich geändert. So viele neue Sachen, die auf mich eingeprallt sind. Ich habe das Gefühl, so Zeiten und erlebt in meinem Leben als Christ, so ein Tiefpunkt beispielsweise 2009, wo ich das Gefühl habe, wo ich genau da war, wo ich gesagt habe: Ich kann mich nicht mehr weiter bewegen. Ich weiß nicht, was mein nächster Schritt ist. Oder ich weiß vielleicht, was der nächste Schritt ist. Da vorne sind die Philister, ist eigentlich nicht so trivial, ne? Da sind sie, wir hier, eigentlich sollen wir gerade kämpfen. Aber ich war nicht in der Lage, den nächsten Schritt zu gehen. Und da habe ich wirklich gelernt, du brauchst jemanden auch in deinem Leben, der dich auch immer wieder regelmäßig inspiriert, der immer wieder dir den Traum zeigt, der dich daran erinnert, dass Gott es ist, der wirkt. Damit ich inne werde, dass Gott es ist, der mein Leben verändert und der mein Leben beeinflusst. Weil du kannst ja so, ne, wenn du dann so auf einmal so das Gefühl hast, so arbeitest, Familie, du hast so alles unter Kontrolle, da kommst du so in so die Gefahr rein, ich brauche Gott ja gar nicht. Oh, es läuft ja alles ganz gut. Ha, meine Kinder gehorchen, endlich. Job funktioniert, Weltwirtschaftskrise ist vorbei. Endlich muss ich mir nicht die ganze Zeit Gedanken darüber machen, wie wir uns in den nächsten Monat schaffen. So, und dann kommst du so an und dann entfernst du dich Stück für Stück immer mehr auf dir selbst vertrauen, immer mehr selbst. Ja, ich mache das ja hier gerade. Ne? Ich arbeite, ich erziehe, ich kümmere mich um meine Frau, ich kümmere mich um meinen Job. Und dann verpasst du Gott. Und dann irgendwann wirst du dann halt konfrontiert damit, dass du doch nur Mensch bist. Und dann bist du paralysiert. Oh meine Güte, was soll ich jetzt tun? Was kann ich hier tun? Und dann brauche ich einen David in meinem Leben. So, gibt aber ein Problem. Die armen Davids in unserem Leben sind aber eigentlich mit sehr, sehr viel Vorurteilen konfrontiert. 1. Samuel 17, Vers 26. Wir haben im Grunde genommen in dieser Geschichte drei wesentliche Charaktere in Israel. Du hast den Durchschnittssoldaten, der eigentlich weiß, was er tun soll, der ausgebildet ist, aber dem es schwerfällt, sein Wissen umzusetzen, weil ihm der Glaube fehlt, weil ihm die Inspiration fehlt, weil ihm die Vision fehlt. Dann hast du David, der jung, vielleicht ein bisschen naiv, voller Glauben und Zuversicht ist, dass Gott eingreift und dass Gott Dinge verändert und bewegt. Und dann hast du 1. Samuel 17, Vers 26. Die Brüder von David. Vers 26, da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen. Was wird man dem geben, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Da sagte ihm das Volk wie vorher. Das und das wird man dem geben, der ihn erschlägt. Und als Eliab, sein ältester Bruder, ihn reden hörte mit den Männern, wurde er zornig über David und sprach, warum bist du hergekommen? Wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Du bist nur gekommen, um dem Kampf zuzusehen. So, da ist nun also David, der die Situation klar erkennt. Da ist dieser unbeschnittene Philister, der das Herr des lebendigen Gottes verhöhnt. Wer ist, was können wir tun? Wir müssen doch hier was tun. Und dann sein Bruder, den sein Herz und seine Motivation in Frage stellt. Der sozusagen ihn für seine Ambition kritisiert. Der ihn verurteilt, ohne wirklich zu wissen, was im Herzen vorgeht. Und der kommt auf seinen Bruder zu und eigentlich auf der nächsten Seite, ne, das, was wir gelesen haben, weißt du eigentlich, dass das, was David wirklich motiviert, ist nicht irgendwie, dass er eine Rüstung oder den wirtschaftlichen Erfolg, den der König da verspricht, haben will, sondern dass es wirklich Glauben ist, dass er wirklich glaubt, dass Gott eingreifen soll. Aber sein Bruder verurteilt ihn. Und ich glaube, das ist eine große Gefahr, die uns auch passieren kann. Und dafür würde ich uns eindringlich warnen, dass wenn wir diese drei Positionen haben, dass wir nicht in die Position des Kritikers abrutschen. In die Position dessen, der vorverurteilt, der geistliche Ambitionen mit Zorn oder mit kritischer Nachfrage begegnet. Ich kann mich erinnern, in meinem eigenen Leben, als wir versucht haben, 2004, 2005, 2006 Sachen aufzubauen im Campus, nachdem Sachen so schwierig gewesen sind und Sachen neu zu strukturieren und neu zu gestalten, dass ältere Brüder mit einer Menge Erfahrung, die ich sehr respektiere für all das, was sie schon gemacht haben für Gott, auf mich zugekommen sind und sehr stark meine Motivation in Frage gestellt haben. Sehr stark mich angesprochen haben, warum machst du das eigentlich? Du willst doch eigentlich nur vorne stehen. Du willst doch nur auf der Bühne sein. Und das stimmt auch. Also bin extrovertiert, ich stehe gerne vorne. Ich habe kein Problem damit, mit Leuten über mein Leben zu reden. Kein Problem damit, über meine Herausforderungen zu reden. Ein Bruder hat mir mal gesagt, selbst wenn du versuchst, ehrlich zu sein, wirkt das immer noch so, als würdest du dich gerne reden hören. Also wenn ich versuche, hier temporäre Demo zu leben, ich versuche es wirklich. Kommt manchmal falsch rüber.
Danke.
Aber, also dieses, und das habe ich in diesen Situationen gar nicht so gemerkt, aber ich merke im Nachhinein, das ist schon, was mich sehr stark enttäuscht hat. Wenn du geistliche Ambitionen hast und jemand geistlich was aufbauen will, dann das Herz dazu in Frage zu stellen. Und davor will ich uns warnen, dass wir nicht in die Rolle des Kritikers abrutschen. So, ich sehe da drei Möglichkeiten, wie du bist in deinem Alltag. Ich sehe da den David, ich sehe den Durchschnittssoldaten und ich sehe den Kritiker. So, wenn wir mal ehrlich sind, da sind 500.000 Israeliten und einer davon ist David. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich immer der David bin, ist statistisch gesehen sehr, sehr gering. So, wahrscheinlich bin ich einer von den Soldaten, von den 500.000, die dort stehen, die eigentlich wissen, was zu tun ist, denen gerade so ein bisschen Glaube, Inspiration und Vision fehlt. Und dann kann ich mich entscheiden, entweder rutsche ich ab und werde Kritiker, oder ich suche mir den David, der wirklich mir hilft, den nächsten Schritt zu gehen. Und unser Leben, umso älter wir werden, habe ich das Gefühl, wird leider immer komplexer. Die Kinder werden älter, die stellen immer schwierigere Fragen. Das kann schon, also Luise kann Antonia mittlerweile erklären, was Wahlen bedeuten. Ich fand das total süß. Antonia hat mich gefragt, wir fahren so durch Berlin. Und dann fragt sie, was ist denn mit den Menschen los, die man hier überall sind? Sind die alle vermisst? Müssen wir die alle suchen? Und ich so, nee, Toni, musst du dir keine Sorgen machen. Es sind gerade Wahlen. Die kann man dann alle wählen. Wir wählen jetzt den neuen Bürgermeister. Und dann fängt Luisa an zu erklären, was so die Wahlen sind und so, ja. Also ich habe so das Gefühl, also mit Antonia, das sind noch ein paar andere, so heitere Unterhaltung. Luise fragt mich schon ein bisschen schwierigere Fragen. Und ich habe das Gefühl, das wird nicht besser werden. Das wird eher herausfordernd in den nächsten Jahren. So, das heißt, diese Beklemmung, die da so manchmal in mein Leben reinkommt, ich glaube, die wird immer wieder vorkommen und ich werde immer wieder dieser Soldat sein, der da steht, der eigentlich weiß, was zu tun ist, der eigentlich bereit ist, weil ich so viel Erfahrung habe, weil ich Geschwister links und rechts von mir habe. Und wisst ihr, was das Spannende ist? Das ist überall auf der Welt genauso. Ich war vor 2 Wochen in Beijing und habe da jeden Abend Zeit mit Brüdern verbracht. Und da musst du denken, so, Mensch, du, China, da ist Christentum ja verboten, das ist eine Untergrundgemeinde, das sind bestimmt alles die herausragenden Heldentypen. Und nö, sind so wie du und ich, ne? Größte Herausforderung, wie kriege ich Beruf und Kinder und Christentum unter einen Hut? Ne, Überstunden gibt's nicht in China. Ne? Wenn mehr Arbeit ist, wird auch mehr gearbeitet. 50 Stunden ist eher normal, 55 oder 60 Stunden wird eigentlich erwartet. Und dann, wenn du denen so erzählst, ja, so Überstunden werden bei uns aufgeschrieben, das ist furchtbar. Also ich so als Unternehmer, ist echt furchtbar. So Überstunden bezahlen muss, Deutschland, ganz schlimm. Ich sollte nach China gehen. Und die Geschwister in China, wir müssen nach Deutschland ziehen. Unser Leben wird so viel besser. So, nee, aber da hast du das Gefühl, das sind so Leute, die sind so aus Hongkong, sind die so rein diffundiert in China, als da noch so richtig viel politischer Druck war. Und da waren so zu der Männerandacht, die treffen sich dann natürlich nur in kleinen Gruppen. Das ist tatsächlich so, so großer Gottesdienst machen die eigentlich nicht, wegen verboten und werden verfolgt. Aber treffen sich dann halt zu Andachten, treffen sich zu Gottesdiensten so in kleinen Rahmen. Und dann waren 8 Brüder, glaube ich, da. Und 6 von denen waren auf Missionsteams, wo sie dann wirklich reingegangen sind, zum Beispiel aus Taiwan oder aus Hongkong, wirklich so Untergrundbewegungen aufgebaut haben. Das sind ganz normale Menschen, wie du und ich, haben die gleichen Fragen, haben die gleichen Herausforderungen, genau die gleichen Probleme, versuchen ihren geistlichen Alltag zu leben. Gedenke des ganzen Weges. Es ist einfach ein Marathon. Es ist nicht der Sprint, den ich am Anfang angenommen habe und jetzt so 100% Karacho, los geht's. Es gibt auch sicherlich Momente, wo man das so wirklich leben kann, wo die Energie überschäumend da ist. Aber du wirst immer wieder in diese Soldatensituation reinrutschen. Ob du in Berlin lebst, ob du in Beijing lebst, ob du in Boston lebst oder in Budapest. Das wird immer wieder die gleiche Herausforderung sein. Wie schaffe ich es, morgens aufzustehen und so wie Jörg letzte Woche gepredigt hat, das Wichtigste zuerst und dann wirklich mich morgens auf Gott auszurichten. In den kleinen Schritten, in meinem Alltag. Und es wird immer wieder Raum und Zeit geben, dass es einen David braucht, damit sich dein Leben verändert, damit sich dein Bibelkreis verändert, damit sich deine Hausgemeinde verändert, damit sich unsere ganze Gemeinde verändert. Und dann nur der große Rat, dann sei offen und folge ihm. Werd nicht zum voreiligen Kritiker. Denn das, was dort in dieser Welt, in dieser Szene beschrieben wird, Paulus macht ganz, ganz klar, das ist unser geistlicher Alltag. 1. Korinther 9, damit möchte ich schließen. 1. Korinther 9, Vers 24. Und da bringt Paulus das, was wir so aus diesem physischen Vorbild im Alten Testament immer wieder lesen können, ne? Wie so Israel da in diesen Kriegen bestehen muss gegen physische Völker. Da bringt er das auf den Punkt und sagt, das Ganze, was wir da aus dem Alten Testament eigentlich kennen und das, was wir aus unserem Umfeld, aus der Welt kennen, das passiert geistlich. Das passiert innerhalb von dir. Das ist ein Kampf um deine Seele. Gedenke des ganzen Weges, den der Herr, dein Gott, dich geführt hat. Wisst ihr nicht, Vers 24, wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib, zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Und Paulus sagt ganz klar, das ist ein geistlicher Kampf. Dieses eingefroren fühlen, dieses ich weiß nicht, wie ich den nächsten Schritt gehen soll, das ist Teil von diesem geistlichen Kampf. Das ist, wenn du Marathon läufst, irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, also es ist physiologisch nicht richtig weiterzulaufen. Das ist de facto so. Irgendwie so ab 28 Kilometer fängst du an, das Eiweiß in deinen Fußsohlen zu verdauen. Also einfach so lange Druckbelastung, da kannst du die besten Schuhe anfangen. Und klar, Menschen sind unterschiedlich. Bei einem fängst du schon nach 21 Kilometern an, bei manchen nach 32. Aber es ist eigentlich nicht physiologisch nicht gesund, länger als 28 Kilometer am Stück zu laufen. So, das Einzige, wie du einen Marathon gewinnen kannst, ist einfach nur über den Kopf. Es geht nur über den Kopf und das ist geistlicher Kampf. Und wir haben da dieses biologische Vorbild. Und ne, Paulus sagt ganz klar, körperliche Ertüchtigung nützt wenig, geistliche Ertüchtigung nützt viel. Geistlichen Umgang. Wir müssen jeden Tag diesen Kampf kämpfen. Und ich brauche immer mal wieder jemanden in meinem Leben, der dann der David für mich ist und der den nächsten Schritt geht. Und ich bin total dankbar, dass ich geistliche Freunde habe, dass wir im Gemeinderat ganz offen darüber reden, wo stehen wir gerade, dass wir im Bibelkreis da ganz offen drüber reden und dass wir so eine vielschichtige Gemeinde sind, dass wir echt alle Altersgruppen vereint haben und spannenderweise Neuanfänge immer mal wieder gerne, wir sehen es hier auch an David, kommen aus der Jugend, aus der nächsten Generation, dass ich mich dann mit meiner Lebenserfahrung und mit meinem Wissen trotzdem bereit bin, ne, temporäre Demut zu zeigen, und mich inspirieren zu lassen von jemandem. Auch wenn er erst 19 ist oder auch wenn er erst 18 ist. Und zu sagen, du hast vielleicht nicht das Wissen, du hast aber den Glauben. Und dann kann ich mich halt entscheiden, ihn jetzt zu kritisieren, die Schwester, den Bruder zu kritisieren oder zu sagen, ich habe eine Menge Erfahrung, wie kann ich dazu beitragen, dass dein Glaube größer wird und dass dein Glaube auch mich inspiriert. Und dazu will ich uns auffordern, dass wir wirklich die Gemeinschaft umarmen, dass wir wirklich offen sind, dass wir bereit sind, einander anzuspornen und wirklich in diesen geistlichen Kampf täglich reinzugehen. Und bin da sehr, sehr dankbar, dass man dann ganz offen auch im Bibelkreis darüber redet. Wenn wir die Predigt, da haben wir jetzt am Freitag über die Predigt von Jörg geredet und da kam ganz klar raus bei einzelnen Geschwistern so, größte Herausforderung ist genau das für mich. Am Morgen aufstehen und dann zu sagen, ich konzentriere mich jetzt nicht auf meinen Alltag und all die Probleme, die ich jetzt schon habe und dann gehe ich dann irgendwann aus der Tür und habe vergessen, ich habe ohne Gott angefangen, sondern wirklich zu sagen, das Erste, was ich mache, ist beten. Und dann hast du halt Brüder, wo wir dann sagen so, und ist dir das denn schon gelungen? Du hast ja die Predigt jetzt vor einer Woche gehört. Und dann ganz ehrlich einfach darüber zu reden, wo stehst du? Ranzulassen an dein Herz, um dann in dieser geistlichen Kampfbahn zu bestehen und den Sieg davon zu erringen. Denn ich glaube, das ist leider unser geistlicher Alltag. Schlachtreihe gegen Schlachtreihe. Und ich bin häufig, obwohl ich weiß, was das Richtige ist zu tun, nicht in der Lage, das Richtige zu tun. Also lass dich inspirieren von links oder rechts und werde nicht kritisch, sondern mit Glauben den ganzen Weg gehen, den Gott für uns vorbereitet hat. Vielen Dank.